Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte gerade Gänsehaut, wenn wir so gemeinsam kraftvoll das Glaubensbekenntnis singen. Das hat mich gerade sehr bewegt. Gnade sei mit euch, ihr Lieben, und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich bete zu Beginn. Gott, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen dürfen und dass du uns dadurch ansprechen möchtest, uns Wegweisung geben willst und dass wir dadurch dich näher kennenlernen können. Bitte wirke in unseren Herzen durch deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort recht verstehen und dass es uns voranbringt und wir dir näher kommen. Amen. Ja, ihr Lieben, manche Menschen sind einfach Naturtalente. Egal, was sie anpacken, sie scheinen irgendwie alles zu können. Sicher kennt ihr da auch einige aus eurem Bekanntenkreis. Man sieht das und da kann man einfach nur Respekt zollen. Und da muss man aufpassen, dass man sich nicht in einem schwachen Moment selbst ein wenig minderwertig fühlt. Dabei wäre man doch so gerne wie der andere. So wie mein Freund Thomas. Der war schon immer vor allem ein sportlicher Allrounder, sage ich mal so. Sobald irgendwo ein Ball mit im Spiel ist, egal welche Größe oder Farbe, Thomas weiß sofort damit umzugehen. Vor ein paar Jahren, da bin ich öfter mal immer Squash spielen gewesen. Und ich konnte diesen Sport, wo man da zu zweit in so einer Kiste ist und den Ball immer in die Wand drischt, das konnte ich ganz gut. Dachte ich. Eines Tages habe ich Thomas mitgenommen. Auf seine Frage, was muss man hier eigentlich machen? Da habe ich so gönnerhaft ihm die Regeln erklärt und nebenbei so unauffällig so ein bisschen gezeigt und angedeutet, was ich so kann. Und dann ging's los. Und vom ersten Augenblick hatte ich null Chance. Mit seinem Talent hat Thomas nicht einfach nur gewusst, was zu tun ist, sondern er hat es einfach umgesetzt. Und auch wenn Thomas dann als fairer Sportsmann so aufbauende Worte gesucht hat nachher, blieb außer Schweiß einfach nur dieses mulmige Gefühl des Unterlegenen. Aber im Inneren habe ich ihn bewundert. Und hätte gern diese Fähigkeit gehabt. Das ist so die Kategorie Allrounder. Alles anpacken, alles können. Noch herausfordernder wird das, wenn man sich mit den Genies beschäftigt, welche so ein richtiges Spezialgebiet haben. Musiker zum Beispiel. Okay, da kann man sich vielleicht rühmen, dass man besser Kartoffel schälen kann oder wenigstens einen Nagel gerade in die Wand kriegt. Aber wenn diese Spezialisten sich in ihrem Metier bewegen, da bleibt man einfach nur mit offenem Mund stehen und kann nur noch staunen. Felix Mendelssohn Bartholdy war so einer. Weil ich wusste, dass seine Musik heute eine Hauptrolle spielen wird, habe ich mich ein wenig mit diesem Mann beschäftigt. Ich könnte da jetzt echt lange über sein Ausnahmetalent reden. Aber an dieser Stelle nur ein Satz von ihm oder über ihn aus Wikipedia. In jenem Jahr schrieb er fast 60 Werke, darunter Lieder, Klaviersonaten, ein Klaviertrio, eine Sonate für Violine und Klavier, Orgelstücke und sogar ein kleines dramatisches Stück in 3 Szenen. Gemeint ist hier das Jahr 1820. Da war der Junge 11 Jahre alt. Und da hatte er gerade angefangen, seine Gaben zu entfalten. Und bis zu seinem leider sehr frühen Tod mit 38 Jahren hat er auch nicht wieder aufgehört. Unzählige Werke hat er komponiert und unter anderem als Kapellmeister des Gewandhauses in Leipzig seine Zeit geprägt. Ein Ausnahmekönner, dessen Werke uns bis in unsere Zeit beeindrucken und die Menschen bewegen. Und wenn wir Menschen begegnen, die so begabt sind und uns unheimlich beeindrucken oder wir von ihnen lesen, dann hat das meist zur Folge, dass wir sie eben bewundern und dass wir denken, was ist das beziehungsweise was war das für ein begnadeter Mensch? Und auch Paulus ist davon überzeugt, dass Gaben und Gnade ganz eng zusammengehören. Wie genau er diesen Zusammenhang sieht, das wollen wir heute ein bisschen betrachten und lesen dazu den Predigttext, der auch gleichzeitig eben Epistel des heutigen Sonntags ist, aus dem ersten Korintherbrief, gleich am Anfang, Kapitel 1. Und ich habe die Übersetzung Neues Leben gewählt. Da heißt es, ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Was für eine coole Gemeinde. Wenn man das so liest, auf den ersten Blick könnte man denken, das ist die absolut perfekte Vorzeigegemeinde. Sie sind reich beschenkt mit Wissen, mit Erkenntnis. Sie haben Kraft im Leben, geistliche Gaben, alle da, voll Hoffnung auf die Wiederkehr Christi. Und kraftvoll bis zum Ende, schuldlos und frei. Sie haben die geniale Gemeinschaft mit Jesus, zu der sie von Gott berufen sind. Alles Superlative. Und für mich klingt das wirklich sehr beeindruckend und das hat schon Vorbildcharakter. Und ich denke, so stelle ich mir das vor im Idealfall. So muss Gemeinde aussehen. Ist nun Korinth die Vorzeigegemeinde? Eine Gemeinde, der man nacheifern sollte? Nun, das kommt ganz drauf an, von welcher Seite man das sieht, welche Erwartungen man selbst an eine Vorzeigegemeinde hat. Ihr erinnert euch sicher, oder viele waren da gewesen, an die Bibelwoche im letzten Herbst. Da hat Markus Schaller aus der Freien Gemeinde hier gepredigt über den Korintherbrief. Er hatte sogar seine Doktorarbeit über diesen Brief geschrieben und uns gute Einblicke gegeben in die damalige Gemeindesituation. Seine Meinung war, dass jede Gemeinde, die er heute kennt, und er kommt viel rum als Reiseprediger, jede Gemeinde, die er kennt, ist 10-mal frömmer, als es damals die Gemeinde in Korinth gewesen ist. Das Gemeindeleben war ein wildes Durcheinander. Der Alltag war geprägt, so hat es Markus Schaller erzählt, von Konflikten oder Kompromissen. Das konnte man sich aussuchen. Also eigentlich keine Gemeinde, die von ihrem Alltag her als Vorbild dienen kann. Ganz im Gegenteil, die hatten richtig Probleme. Und das Ziel dieses Briefes von Paulus war eben auch, die Geschwister in Korinth wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Paulus hatte gesehen oder gehört, dass die Gemeinde diese Gaben, die Gott in sie hineingelegt hat, wegwirft und nicht so gebraucht, wie es vorgesehen ist. Wenn also unser Anspruch an eine Gemeinde mit Vorbildcharakter ist, dass sie fehlerfrei handelt, dass sie die christlichen Werte konsequent vertritt und im Alltag ausnahmslos umsetzt, dann kann Korinth auf keinen Fall als Referenzobjekt dienen. Aber in den Zeilen von Paulus kommt eben doch zum Ausdruck, dass die Gemeinde ein absolutes Meisterstück ist. Und Paulus kann, so wie er es schreibt, gar nicht aufhören, Gott dafür zu danken, was er über diese Gemeinde weiß. Wie kommt das? Paulus hatte Korinth besucht, war 1,5 Jahre dort gewesen und hat den Menschen die gute Nachricht gepredigt. Und die Menschen haben dankbar diese Botschaft angenommen. Sie haben ein Ja zu Gott gefunden und zu seinem Sohn Jesus Christus. Und sie haben sich als Gemeinde zusammengefunden und konsequent in der Beziehung mit dem lebendigen Gott gelebt. Sie durften die Erfahrung machen, dass diese bewusste Entscheidung für Jesus als Heiland und Retter eben Konsequenzen im Leben nach sich zogen. Und dadurch haben die Gaben Gottes Einzug im Leben von jedem Einzelnen gehalten. Das hat Gott versprochen. Und nicht nur die Korinther haben das erlebt, sondern Paulus selbst war ja ein Beweis dafür, dass Gott dieses Versprechen hält. Und deshalb kann Paulus auch jeden Tag für die Gemeinde danken. Und das war jetzt kein spezielles Ding für Korinth, sondern in jedem Brief, den wir von Paulus haben, finden wir dieses Dankgebet. Das ist nicht nur eine Floskel, um dem Brief einen milden Einstieg zu geben, sondern tatsächlich sind die Geschwister und der Dank für Gott oder an Gott für sein Wirken Bestandteil von Paulus und seinem täglichen Gebet. Und das auch, wenn die Situation kompliziert erscheint und wenn die Probleme groß sind. Egal wie groß sie sind und wie wenig die Gemeinde vielleicht gerade als Vorbild dienen kann. Paulus weiß um die Gnade, die Gott auch in der Gemeinde in Korinth geschenkt hat. Und er weiß um die Gaben, die sich daraus ergeben. Und das bleibt die Basis. Und auf dieser Basis kann er aufbauen. Und erst nachdem dieses Fundament da ist, kann er seine Ermahnungen und seine Kritik äußern. Für uns heute ergeben sich daraus mindestens 2 Dinge, die ich ansprechen möchte. Für die Ermahnung und Kritik untereinander brauchen auch wir diese Basis. Das ist der erste Punkt. Wir als Christen sind aufgefordert, aufeinander zu achten und eben auch einander zu ermahnen. Das heißt nicht, dass wir ständig alles mitteilen, was uns persönlich missfällt. Es geht nicht darum, zum Ausdruck zu bringen, wie miserabel der Kaffee wieder geschmeckt hat, den der Bruder gekocht hat, oder wie unglücklich der Kleidungsstil ist, den die Schwester heute wieder gewählt hat. Alles hypothetisch, ich habe niemanden im Blick bei diesen Beispielen. Es geht hier um die Ermahnung, um des Glaubens und der Liebe willen. Wenn ich erkenne, dass einer meiner Geschwister sich auf einem Weg befindet oder eine Entscheidung trifft, die augenscheinlich zur Gefahr für den Glauben und die Gottesbeziehung wird, dann bin ich aufgefordert, darauf zu achten, auf ihn zu achten, aber eben nicht nur achten und gucken, sondern aktiv ansprechen. Weil der andere mir wichtig ist und weil ich nicht möchte, dass er sich verrennt. Aber das Fundament für so eine geistliche Ermahnung muss in jedem Fall das Bewusstsein sein, dass Gott im Leben des Gegenübers handelt und ihm als Bruder im Glauben die gleichen Verheißungen, Gaben und Erkenntnisse versprochen hat wie mir. Und das hat Paulus immer versucht. Das ist keine Garantie, dass der andere auf mich hört. Aber zumindest stehen wir dann auf der gleichen Stufe. In dem Moment, wo ich Kritik ohne dieses Fundament übe, erhebe ich mich automatisch über den anderen und ich spreche Gott sein Wirken ab. Das kann nicht gut gehen. Auf der gleichen Stufe stehen heißt aber nicht nur, Gott hat die gleichen Gaben und Erkenntnisse in dein Leben gelegt und in meins, sondern vor allem auch, ich bin nicht besser als du. Die Veränderungen, die durch Gottes Geist in uns geschehen, da gibt es keinen Kippschalter dafür, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Ein Prozess der inneren Heilung, ein Prozess des geistlichen Wachstums und ein Prozess, der zur Reife führt. Und jeder von uns ist in seinem ganz eigenen Stadium dieses Prozesses. Und immer wieder sehen wir an unseren Geschwistern und natürlich auch an uns selbst, wie unvollständig dieser Prozess gerade noch ist. Mach dir bewusst, dass dein Prozess des Glaubens auch bei weitem noch nicht vollendet ist. Und achte auf deine Geschwister. Jeden Tag haben wir hier die Möglichkeit, einander auf dem Weg des Glaubens zu ermahnen und dadurch voranzubringen zu Gott hin. Wir dürfen und wir sollen uns gegenseitig daran erinnern, dass Gott mit unserer Entscheidung für Jesus eben diese Gaben in uns gelegt hat. Und damit sind wir beim zweiten Punkt und kommen noch mal kurz zu Mendelssohn. Er war ein Naturtalent und musikalisch absolut begabt, das haben wir gehört. Aber ich bin überzeugt, er hat nicht einfach von Anfang an funktioniert und sich alles selbst beigebracht, sondern er musste es sich erst vergegenwärtigen und sich bewusst machen, dass er tatsächlich diese Gaben sein eigen nennen darf. Und er brauchte Förderung. Hätten seine Eltern sein Talent und seine Veranlagung ignoriert oder gar unterbunden, wenn sie zum Beispiel verlangt hätten, dass er Maurer wird, dann hätten seine Gaben, die musikalischen Gaben, keine Früchte gebracht. Aber selbst wenn das so gewesen wäre, wenn alle Umstände dagegen gewesen wären, sein musikalisches Talent wäre verschleudert worden, dann wäre das ja trotzdem seine Gabe gewesen. Das steckt ja in ihm. Wenn wir uns entscheiden, dass wir ein Leben mit Gott führen wollen, in der Nachfolge von Jesus Christus, dann ist Gottes Zusage, dass er uns mit Weisheit und Erkenntnis und den Gaben des Geistes ausstatten wird. Ab dem Punkt haben wir diese Gaben Gottes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So schreibt Paulus im zweiten Brief an die Korinther. Wenn du dich dafür entschieden hast, mit Gott durch das Leben zu gehen und du glaubst daran, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist und auferstanden, dann bist du mittendrin in deinem persönlichen Glaubensprozess. Und Gott selbst hat in dein Leben dieses Fundament gelegt. Wenn du nun diese Entscheidung noch nicht so richtig getroffen hast, aber eigentlich merkst, dass das dran ist, auch dann bist du in deinem Prozess des Glaubens und Gott möchte so gerne dieses Fundament bei dir festlegen. Zögere nicht, sondern mach es fest. Weisheit, Erkenntnis und Glauben. Damit rüstet Gott uns aus, weil er uns liebt. Bist du in Christus? Dann ist das so. Wenn Paulus dir heute einen Brief schreiben würde, in dem er dir sagen möchte, auf was du in deinem Leben als Christ achten musst, was du ändern solltest, dann würde er diesen Brief mit genau den gleichen Zeilen beginnen wie diesen Brief an die Korinther. Die Gaben Gottes, die gelten auch für dich. Auch wenn du der Meinung bist, dass dies gar nicht möglich ist, weil du dich selbst für so unvollkommen hältst. Natürlich bist du unvollkommen. Natürlich bin ich unvollkommen. Aber wir sind in dem Prozess des Glaubens. Und die Basis dafür, das sind die Gaben Gottes. Verschleudere diese Gaben nicht. Mach dir bewusst, was Gott in dich hineingelegt hat, damit daraus Frucht entstehen kann. Und mach dir das jeden Tag bewusst, wenn das notwendig ist. Gott ist treu. Und so schreibt es Paulus in einem anderen Brief an die Römer: Die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Und sie gelten für immer. Römer 11, Vers 29. Berufe dich immer wieder auf diese Gaben und die Geschenke Gottes. Und wir wollen das ganz bewusst jetzt gemeinsam tun. Ich habe den Predigttext ein wenig so angepasst, dass du persönlich mitsprechen kannst. Es wird angezeigt, ich komme zu euch runter und dann können wir gemeinsam uns das zusagen.